Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und heute geht es um Klärschlamm.
Und wenn man im Mikroskop das Bild sieht, die Mikroorganismen, was sie da in einem Tropfen abspielen, das ist unglaublich.
Obwohl von außen ist es ganz eine harte Anlage, ganz technisch und technoid nicht, aber drinnen ist das pure Leben mit all den Möglichkeiten, dass er die Biologie so zu bieten hat.
Die Arbeit machen eigentlich Mikroorganismen, Bakterien. Wir haben das mal gemessen, wir haben ungefähr 18 Trillionen Lebewesen hier auf der Anlage.
Ja. Kommt ja eigentlich schon durch die Fäkalien mit, oder?
Dass wir setzen nichts zu.
Ja, okay.
Wir setzen nichts zu. Ja. Alles, was an Mikroorganismen den Dienst auf der Kläranlage verrichtet, kommt mit dem Abwasser auf die Kläranlage.
Ja. Ja.
Also das ganze Wasser kommt dann quasi unter unsere Füße daher. Wenn es extrem stark regnen sollte, ist da drunter das Mischwasserspeicherbecken, wo das Wasser einfach drüber rennen kann. Wenn wirklich viel daherkommt, und ansonsten ist der nächste Schritt eben der Sand- und Fettfall.
In dieser 28. Ausgabe von Super Science Me sind 5 Reportagen aus 5 österreichischen Kläranlagen zu hören. Eva Seiler und ich haben Karl Wögerer auf der EBS Wien getroffen, Peter Schweighofer und Thomas Gamperer auf der Kläranlage Linz-Asten, Harald Erber und Chiara Köfler auf der Kläranlage Innsbruck, Herbert Huber auf der Kläranlage Mödling und Günther Schamböck auf der Kläranlage Himberg. Zu hören ist außerdem ein Interview mit Norbert Kreuzinger, Experte für Mikrobiologie der Abwasserreinigung an der Technischen Universität Wien.
Ich meine, Sie waren auf Kläranlagen, wenn Sie dort in diese Becken hineinschauen, in diese braunen Becken, was man sieht und was man als erstes wahrnimmt, das ist einmal eine braune, brodelnde Brühe in einem Betonbecken. Das ist also nichts, was so a priori recht attraktiv ausschaut. Wenn man dann allerdings da so eine Probe rausnimmt und unter dem Mikroskop anschaut, dann ist man wirklich in einem Mikrokosmos drinnen.
Dieses Radiofeature ist Teil einer Ausstellung, die am 22. Jänner in der Kunsthalle Exnergasse eröffnen wird. Kuratiert von Eva Seiler und mir. Sie trägt den Titel Klärschlamm.
Klärschlamm. Er ist unordentlich und überbordend. Er ekelt und verunsichert. Er verwässert Grenzziehungen. Ist das lebendig oder tot? Aktiv oder passiv? Technisch oder organisch? Subjekt oder Objekt? Der Schlamm und seine besondere Rolle als Klärschlamm ist die zentrale Figur dieser Ausstellung. Die künstlerischen Arbeiten, Performances und Diskussionen versammeln sich rund um das Motiv der Kläranlage. Dieses artifizielle Biotop ist Kulturleistung, genauso wie non-humaner Mikrokosmos. Es beherbergt Millionen Kleinstlebewesen, die menschliche Verschmutzung ein Stück weit tilgen und macht damit die Hybridität zwischen Mensch, Technologie und Natur deutlich. Gegen aufklärerisch-humanistische Wissenschaftspraktiken des Sezierens und Kategorisierens sowie zeitgenössischen Vorstellungen von Hygiene und Sauberkeit setzt die Ausstellung das Gewirr, die Spekulation und die Unordnung. Der Klärschlamm wird unser Komplize im Versuch, Kollaborationen mit nichtmenschlichen Lebensformen zu denken. Non-arrogant collaboration with all those in the muddle, wie es die Philosophin Donna Haraway formuliert. Kuratiert von Julia Grillmeier und Eva Seiler. mit Arbeiten von Sophie Jenner, Heribert Friedel, Christina Gruber, Leon Höllhumer, Anastasia Jemoleva, Georg Oberlechner, Michelle Pagel, Lukas Posch, Tomasz Scheuswohl, Saskia Teniklin.
Aus dem Ausstellungstext zu Klärschlamm. Eröffnung am 22. Jänner in der Kunsthalle Exnergasse im Wiener WUK. Eva Seiler, die beteiligten KünstlerInnen und ich interessieren uns für Phänomene, Orte und Dinge, die deutlich machen, wie eng und vielschichtig die Menschen mit ihrer nichtmenschlichen Umwelt verknüpft sind. Die Abwasserwirtschaft und besonders die Kläranlage ist ein solches Phänomen, ein solcher Ort, ein solches Ding. Wir drehen den Wasserhahn auf, wir drücken die Toilettenspülung und weg ist das, was wir loswerden wollen. Damit dies möglich ist, brauchen wir allerdings mehrere Tonnen an Mikroorganismen und Bakterien sowie Menschen, die gelernt haben, diese Mikroorganismen und Bakterien zu motivieren, für uns zu arbeiten. Einige dieser Menschen sind in dieser 28. Ausgabe von Super Science Me zu hören. Sie widmet sich der Funktionsweise von Kläranlagen und ihren menschlichen und nichtmenschlichen MitarbeiterInnen.
Die neuen molekularbiologischen Methoden erlauben das ja, dass man schaut, wie viele verschiedene Bakterienarten hat man da drinnen. Da haben wir ein paar tausend verschiedene Arten drinnen, die also alle ihre Energie auf unterschiedliche Art und Weise gewinnen. Und bei dieser Energiegewinnung, das brauchen sie für die Vermehrung, die Energie, bauen sie unterschiedliche Dinge ab. Das heißt, wenn man das mit Menschen vergleicht und sagt, okay, also jeder hat einen unterschiedlichen Beruf, um Geld zu verdienen, um zu überleben, dann haben die Bakterien unterschiedliche Stoffwechselleistungen und können unterschiedliche Dinge abbauen und können damit die Energie fürs Leben auf unterschiedliche Art und Weise generieren. Und das ist im Prinzip die Basis, wie Abwasserreinigung funktioniert. Wir haben tausende Substanzen im Abwasser drinnen. Und wir brauchen unterschiedlichste Bakterienarten, die diese unterschiedlichen Substanzen auch abbauen, sodass am Ende hinten dann möglichst wenig dann rauskommt.
Norbert Kreuzinger über die Kleinstlebewesen im Klärschlamm, die organische Verschmutzung in unserem Abwasser abbauen. Es sind die gleichen Mikroorganismen und Bakterien, die auch in natürlichen Gewässern vorkommen und diese reinigen. Auf unseren Kläranlagen wird dieses Prinzip aus der Natur verdichtet, sodass auch so große Mengen an Abwasser, wie sie in Städten anfallen, gereinigt werden können, bevor sie in den Wasserkreislauf rückgeführt werden. Also in einen Fluss, man nennt ihn dann Vorfluter, wieder eingeleitet werden. Welche Verschmutzungen aus unserem Abwasser herausgeholt werden und mit welchem Prozedere, dazu hören wir in die Kläranlagen EBS Wien, Linz-Asten, Innsbruck, Mödling und Himberg.
So, also wir sehen hier eine schematische Darstellung der Kläranlage. Grundsätzlich gibt es, das sind alle Kläranlagen gleich. Was das angeht, die Ausführung ist dann teilweise unterschiedlich und Feinheiten sind anders, aber prinzipiell gibt es eine mechanische Reinigung, die biologische Reinigung und die Nachklärung, ja, die eigentlich nur dazu dient, den Schlamm vom gereinigten Abwasser zu trennen. Der Schlamm verbleibt in der Anlage, das gereinigte Abwasser rinnt aus.
Also vorgeschaltet ist immer eine mechanische Reinigungsstufe. Also hier fließt das Ganze zu, dann ist eine mechanische Reinigungsanlage, wir werden das dann auch sehen. Das ist ein Schotterfang, dann müssen wir das Abwasser wieder heben. Das passiert über Schneckenpumpen. Wird es ungefähr um 5,5 Meter gehoben, fließt dann durch einen Sandfang, wo sich, wie der Name schon sagt, Sand absetzen kann in einer beruhigten Zone. Es fließt durch eine Rechenanlage. Dann hier dann in die Vorkeilung gelangt, wo es nochmal, da schaut das Abwasser dann aus, als ob es wirklich stehen würde. Ja. Es fließt aber ganz langsam mit ungefähr 2 Meter pro Sekunde noch weiter und da können sich dann die feinsten Stoffe absetzen. Ja. Das ist dann das Ende der mechanischen Reinigung.
Also wir haben im Beginn die Rechenhalle, Grobrechen sind wir hier mit einer Rechengutentwässerung. Hier befindet sich der Zulauf, die ganzen Grobstoffe, Feststoffe, was herschwimmt, Grubberbier, Fäkalien werden mit den Grubbrechen heraustransportiert aus dem Abwasser. Wird dann weitergepumpt in einen Feinrechen, also ganz fein, und dann ist der Verlauf in den Sandfang.
Das ist jetzt eben Sand- und Fettfang. Da ist quasi im breiten Teil wird Luft eingeblasen, dass sich so eine Luftwalze bildet. Die hilft zum einen dadurch, dass sich der Sand besser absetzen kann, weil ich durch das Einbringen von der Luft weniger Auftriebskraft habe. Und durch das sinkt der Sand schneller ab. Und die Mauer, was ist, die geht nur ca. einen halben Meter unter das Wasser und da druckt das Fett drunter rauf. Deswegen schwimmt da auf der Seite das Fett oben auf und bei den Dicken setzt den Sand ab. Und dann fährt der Räumer fährt dann zeitgesteuert und saugt quasi den Sand ab. Der wird dann gewaschen und geht auf die Deponie und das Fett wird oben abgeschöpft und geht in den Faltum.
Das Zulaufpumpwerk in diesem großen Querriegel, ist die sogenannte Rechenanlage drinnen, wo die gröbsten Stoffe aus dem Abwasser rausgefiltert werden. Nachfolgend diese tonnenförmigen Gewölbe, das ist der sogenannte Sandfang. Das Abwasser bringt auch Sand mit, den wir nicht in der Folge dabei haben möchten. Also da wird die Fließgeschwindigkeit reduziert, der Sand hat die Möglichkeit, sich abzusetzen. Die wird dann abgeschieden und abgezogen von unserer Seite her. Und nachfolgend kommen diese beiden großen runden Becken, sogenannten Vorklärbecken, die letzte Stufe der mechanischen Reinigung, ganz primitiv, indem ich die Fließgeschwindigkeit noch weiter reduziere, setzen sich dann die ersten organischen partikulären Stoffe ab. Und dieser primäre Schlamm, wie wir ihn nennen, wird eben durch einen rundum laufenden Räumer gesammelt, abgepumpt. In diesen drei zylindrischen abgedeckten Gebäuden wird er durch Schwerkraft noch eingedickt, weil die Hauptaufgabe ist, möglichst wenig Wasser da in die Faulanlage zu bringen, sondern möglichst viel Schlamm hereinzubringen. Wird hier eingedickt und dieser primäre Schlamm, also die erste Quelle unseres Klärschlammes, ist dieser primäre Schlamm, wird dann in diese Faulanlagen gepumpt.
Also die gesamte Schlammbehandlung eigentlich. Da kommt eben links oben quasi der Primärschlamm, geht in statische Vorentdicker. In der Mitte oben ist der Überschussschlamm, das sind die zwei Maschinen, was da sind. Das ist das, was aus den Nachklärbecken kommt, wo wir jetzt ganz am Schluss waren. Das alles wird eingedickt, wird bei uns mit Bierabfall vermischt im Mischbehälter und geht dann in den Faulturm.
Zuerst kommt also eine mechanische Reinigung, bestehend aus Schotter- bzw. Sandfang. Und Rechenmaschinen. Die Grobstoffe, die hier herausgeholt werden, kommen in den Müll. Und weiters setzen sich hier schon erste organische Stoffe ab. Der sogenannte Primärschlamm. In Linz und Innsbruck kommt dieser gemeinsam mit dem Überschussschlamm, der am Ende des Schlammkreislaufs in der Kläranlage übrig bleibt, in die Faultürme. In den Faultürmen vergärt dieser Schlamm und Biogas wird erzeugt. Und daraus wird Wärme und Strom produziert.
Das, was sich in diesen großen eiförmigen Bauwerken abspielt, ist auch ein mehrstufiger biologischer Prozess, den wir halt auch dementsprechend steuern und lenken müssen. Da geht es primär um Aufenthaltszeit, da geht es um Temperatur, da geht es um pH-Wert, damit man wieder ein Milieu schafft, in dem diese Mikroorganismen dann wieder die Tätigkeit für uns machen.
Das sind dann andere Mikroorganismen, die andere, da am Werk sind.
Ja, genau, die sind anaerobe, also die unter Sauerstoff, strikten Sauerstoffabschluss dann funktionieren. Das ist ein komplexer, mehrstufiger Prozess, wo die Hand in Hand arbeiten müssen. Das ist ja die Kunst der Betriebsführung, dass nicht eine Gruppe die andere überfährt, zu viel produziert, damit die anderen das gar nicht abarbeiten können. Also im Detail durchaus eine spannende Sache. Wie gesagt, bei uns 40 Jahre geübt. Das ist das, was die Wiener Kollegen jetzt implementieren und aufbauen werden, ist, wie gesagt, ein ganz anderer biologischer Prozess, aber auch ja, vorhanden in der Natur. Man muss halt nur in Anführungszeichen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und eben achtsam sein und, wie gesagt, unterstützt durch Messtechnik das Ganze eben wieder mit der Betreuung und beobachten.
Wie Peter Schweighofer von der Linz AG gerade angesprochen hat, hat nun auch die Kläranlage EBS Wien Faultürme gebaut. Das EOS-Projekt, das steht für Energieoptimierung Schlammbehandlung, ist 2020 implementiert worden, wie Karl Wögerer von der EBS Wien ausführt.
Wir haben uns jetzt einer Energiequelle zugewandt, die auf der Kläranlage noch besteht und die wirklich das größte Potenzial hat, nämlich der Klärschlamm. Und das bauen wir gerade, dieses Projekt. Das nennt sich das Projekt EOS, Energieoptimierung Schlammbehandlung. Es wird der Klärschlamm wie in einer großen Biogasanlage, kommt er in 6 Faulbehälter mit einer Höhe von jeweils 30 Metern und einem Durchmesser von 23 Metern, bleibt dann da unter Luftabschluss drinnen für durchschnittlich 25 Tage. Und dabei entsteht dann das Klärgas, das sogenannte Klärgas, das zu 2/3 ungefähr aus Methan besteht. Und Methan ist ja sehr energiereich und das können wir dann in Blockheizkraftwerken in Strom und Wärme umwandeln. Die Energiebilanz schaut sehr erfreulich aus, wenn die Anlage dann nächstes Jahr in Betrieb genommen worden ist. Also wir werden vom Energieverbraucher zum Energieerzeuger. Die Kläranlage wird zum Ökokraftwerk, weil dieser Klärschlamm auch als erneuerbarer Energieträger gilt. Und wir werden beim Strom einen Überschuss von 15 Gigawattstunden im Jahr erzeugen und bei der Wärme mehr als das Doppelte, als wir selbst hier auf der Anlage für den Prozess brauchen.
Die Kläranlagen Himberg und Mödling sind zu klein, als dass sich eine solche Schlammbehandlung im Faulturm auszahlen würde. Hier gibt es andere Ökostromstrategien, wie Günther Schamböck, Betriebsleiter der Kläranlage Himberg, berichtet.
Seit 2 Jahren haben wir auch eine Photovoltaikanlage. Mhm. Die gleiche Leistung, was die Kläranlage Strom benötigt.
Ja, wirklich? Also auch am Tag?
Wir speisen ein, wir nehmen sogar Überschuss. Mhm.
Das ist nicht zuletzt sinnvoll, weil Kläranlagen selbst sehr viel Energie benötigen. Und zwar vor allem zur Belüftung des Abwassers bzw. des Schlamms in der biologischen Reinigungsstufe. Die biologische Reinigungsstufe erfolgt nach der eben geschilderten mechanischen Reinigung. Sie ist das Herzstück der Kläranlage, wie Harald Erber, Betriebsleiter der Kläranlage Innsbruck, sagt.
Das ganze Becken ist jetzt eigentlich das Herzstück von der Kläranlage, die biologische Reinigung, wo jetzt wirklich die ganzen Mikroorganismen sind, die das Abwasser reinigen. Es gibt eben unbelüftete, belüftete Zonen. Bei uns ist das so kaskadenförmig, das Abwasser rinnt rein und läuft dann so schlangenlinienförmig durch und in der Mitte sind dann die Abläufe.
Ja, und das sind dann das Herzstück unserer biologischen Reinigung, diese längsgestreckten Becken, die sogenannte erste alte Ausbaustufe und dann die zweite, die man da rechts hinten sieht, das sind eben diese Belebungsbecken, wo eben diese 350 bis 400 Tonnen Mikroorganismen drinnen sind, die eben mit Sauerstoff versorgt werden müssen, wo umgewälzt wird, wo das Abwasser, das fließt entlang, man sieht da so schmale Gerinne und Abdeckungen, fließt entlang dieser schmalen Abdeckungen nach vorne bis zu dieser ersten Stufe hin und wird dann dort mit den Mikroorganismen, die aus den Nachklärbecken abgezogen werden, die werden wieder in den Prozess zurückgeführt, kommen dort in den Kontakt mit dem Abwasser und vollziehen dann quasi die Reinigungstätigkeiten, die wir von ihnen erwarten.
Und dann beginnt es eigentlich wirklich der Prozess, wo die Schmutzstoffe, die Gewässer belasten würden, aus dem Abwasser herausgeholt werden. Und das passiert in der biologischen Reinigungsstufe. 1980 war es eine, seit 2005 haben wir diesen südlichen Teil dazu gebaut, die zweite biologische Reinigungsstufe. Und dort machen wir eigentlich nichts anderes, als die Natur nachzubauen. Ja? Wie Sie werden es sicher schon gehört haben, wann irgendwo irgendwas in ein Gewässer gelangt, ein Schmutzstoff, eine Belastung, dann spricht man immer von der natürlichen Selbstreinigungskraft von Gewässern. Ja? In jedem Fließgewässer leben Bakterien, die diese Stoffe auch abbauen. Ja? Und genauso ist es bei uns, nur auf wesentlich engeren Raum und wesentlich konzentrierter. Ja?
Die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage besteht also aus verschiedenen Becken, in denen die Mikroorganismen, die mit dem Abwasser mitkommen bzw. im Schlamm der Kläranlage heimisch sind, unterschiedliche Bedingungen vorfinden. In den sogenannten Belebungsbecken werden sie mit Sauerstoff versorgt. Andere Becken sind eher für die anaeroben Bakterien besonders anregend, die lieber ohne Sauerstoff auskommen. Dazu Herbert Huber von der Kläranlage Mödling.
Als nächstes haben wir dann das sogenannte Anaerobecken, also ein Becken ohne Belüftung, das durchflossen wird. Da kommt auch in diesem Becken kommt zum ersten Mal der Schlamm dazu, zum rohen Abwasser, ja, der also die Mikroorganismen enthält, die für die biologische Abwasserreinigung verantwortlich sind. Hier wird das aber nur mit Rührwerken durchgemischt, dass damit sich der Schlamm am Boden nicht absetzen kann. Das ist geringfügig schwerer als das Abwasser. Hier wird das nur gemischt. Und in weiterer Folge im Herzstück der Anlage in den Belegungsbecken kommt dann auch Sauerstoff dazu. Ja, wir haben hier in jedem der beiden Becken 6 Mammutrotoren, das sind große Oberflächenbelüfter. Ich weiß nicht, ob Sie den einen da draußen gesehen haben, der in der Wiese steht. Die Becken sind abgedeckt, da können wir nicht reinschauen, darum steht der eine zu Demonstrationszwecken in der Wiese. Diese Oberflächenbelüfter bringen also die Luftbläschen durch Rotation ins Wasser, daraus ziehen die Mikroorganismen den Sauerstoff und hier passiert die eigentliche biologische Abwasserreinigung. Also hier wird Kohlenstoff entfernt, hier wird Stickstoff entfernt und es wird auch ausgangs des Belegungsbeckens gibt es dann noch eine Eisensalzdosierung zum Entfernen von Phosphor. Ja.
So, da sehen wir jetzt die Belegungsbecken, Druckluftbelüftung, dass die unsere Lebewesen benötigen ja auch Luftsauerstoff zum Atmen. Abwasser teilt sich hier auf in die 4 Becken, vermischt sich mit dem Belebschlamm und hier passiert eigentlich die Reinigung, die biologische Reinigung.
Und jede der beiden biologischen Reinigungsstufen besteht jeweils aus einem Belebungsbecken und dann einem dazugehörigen Absetzbecken. In der Belebung geben wir eben den Sauerstoff zu, den die Mikroorganismen brauchen. Das passiert dadurch, dass wir Luft ansaugen. Und oben sehen Sie diese Luftschlitze, die dann über Verdichter in diese langen Luftleitungen pressen und die dann bis in das jeweils hinterste Belebungsbecken auch genügend Luft vorhanden ist, damit diese Mikroorganismen auch versorgt werden. Hier, wo Sie das so sehen, wo sich das so kräuselt, die Luft kommt am Beckenboden rein, über sogenannte Tellerbelüfter, das sind ungefähr so einen Durchmesser von 30 cm. Das ist mit einer Membran bespannt, die kleine Luftschlitze hat. Und so kann man das sehr dosiert auch belüften und sehr, sehr energieeffizient. Sehen tut man die Tellerbelüfter natürlich nicht, weil das ist alles 6 Meter ungefähr jetzt unterhalb des Wasserspiegels.
Ein Streifenbelüfter am Boden, also so ein Membranstreifenbelüfter, wo sich so eine Membrane aufbläst und dann ganz feine Löcher aufgehen und da einfach die Luft rausballt.
Das heißt, die Becken sind am 8 Meter Wassertiefe und da sind so langgestreckte Kunststoffmembrane, die eine ganz feine Lochung haben, ganz feine Gasblasen erzeugen. Und die Kunst ist da quasi, je kleiner die Blase, umso mehr Oberfläche erzeuge ich in Summe. Und dieser Austausch, dieser Gastransport von der Gasblase ins Wasser erfolgt über die Oberfläche.
Das Ziel ist es also, ein Milieu zu schaffen, in dem unterschiedliche Bakterien florieren können, die wiederum unterschiedliche Stoffe im Abwasser abbauen. Vor allem werden Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen, aber auch Phosphor aufgespalten und abgebaut. Man kann diese Bakterien nicht gezielt zusetzen oder in irgendeiner Form einzeln voneinander einsetzen. Alles, was die Kläranlagentechnik steuern kann, sind die Parameter Sauerstoff, Temperatur und Aufenthaltsdauer des Abwassers in der Anlage.
Der ganze Prozess dauert rund 20 Stunden. In der ersten biologischen Reinigungsstufe werden hauptsächlich die Kohlenstoffverbindungen abgebaut, in der zweiten Stufe hauptsächlich die Stickstoffverbindungen. Dafür braucht man sehr viel Platz, darum ist die auch wesentlich größer vom Beckenvolumen her als die erste Stufe. Da muss man ungefähr 10 Tage warten, bis die richtigen Bakterien vorhanden sind, die sogenannten Nitrifikanten, die dann auch für den Stickstoffabbau sorgen können. Aber das Ganze ist ein biologischer Prozess. Wie gesagt, das Vorbild ist die Natur und wir versuchen das mit den technischen Mitteln möglichst naturnahe nachzubauen.
Und wie lange dauert dann der Zyklus von vorne rein bis hinten?
Peter Schweighofer, Leiter der Abteilung Abwasser der Linz AG und Thomas Gamperer, Betriebsleiter der Kläranlage Linz Asten.
Ja, bei Trockenwetter ist die Aufenthaltszeit etwa 24 Stunden, kann man so grob sagen. Durchschnittliche theoretisch gerechnete Aufenthaltszeit. Ja.
Die Mikroorganismen selbst werden deutlich älter.
Naja, wie lange leben die?
Wie lange leben dürfen sie leben? Das ist also einer der Parameter, den wir steuern.
Ja. Ja. Da spricht man vom Schlammalter. Und für den Reinigungsprozess, da geht es vor allem um die Stickstoffentfernung, die Nitrifikation und Denitrifikation, braucht man mindestens 10, 12 Tage.
Schlammalter.
14 Tage sind besser.
Ja. Dann sind sie in der vollen Leistungsfähigkeit, die Mikroorganismen.
Da sieht man übersichtlich nochmal die ganze biologische Reinigung dargestellt. Eben einmal das Belegungsbecken selber, das große, hat ca. 50.000 Kubikmeter Inhalt. Gesamtbeckenvolumen auf der ganzen Anlage haben wir ungefähr 100.000 Kubikmeter. Und da sind eben interne Rezirkulationen. Und das, was überin quasi geht in die Nachkleerbecken, das schauen wir uns dann als nächstes an. Und da passiert eigentlich nichts anderes, als dass das ganze Wasser nicht mehr gerührt wird. Und dann kann sich der ganze Schlamm eigentlich absetzen. Und dann rinnt das saubere Wasser oben über und geht innen hin. Und der Schlamm wird abgezogen, geht entweder in die Überschussschlammbearbeitung oder teilweise zurückgeführt, dass wir einfach das Schlammalter, was wir haben wollen, da haben von den Bakterien. Weil die nur mit einem gewissen Schlammalter einfach optimal funktionieren. Und das kann man eigentlich da mit der Menge einstellen, wie viele da zurückkommen.
Und die Kohlenstoff und Stickstoff, das sind diese zwei biologischen...
Genau, also in der ersten Stufe hauptsächlich Kohlenstoffverbindungen, in der zweiten Stufe, weil dort eine andere Art von Bakterien gefragt ist, die sogenannten Nitrifikanten, ja, die erst nach 10 Tagen ungefähr irgendwie entstehen im Abwasser und darum braucht man dort so ein großes Beckenvolumen.
Und das heißt aber... Die Bakterien sind da auch schon vorhanden im Schlamm und
genau,
das Milieu wird nur so geschaffen, dass in diesen Becken dann eher die Nitrifikanten sind und in den anderen fühlen sich die anderen halt wohler.
So ist es. Es gibt auch unterschiedliche Belüftungsstrategien, wie man den Stickstoff dann rausbekommt. Ja. Also der dann zuerst das Ammonium drinnen ist und dann entzieht man ihm teilweise Sauerstoff, ja, indem man bewusst nicht belüftet, dann spaltet der sich auf und im Endeffekt soll dann der elementare Stickstoff in die Atmosphäre entweichen. Ja. Das ist das Ziel. Ja.
Stickstoff, das sind die, wo die auch länger brauchen, die Bakterien, um sich zu bilden und die Mikroorganismen.
Ja, das sind einfach spezielle Bakterien, die den Stickstoff abbauen und einlagern. Und die sind teilweise relativ sensibel. Also das passiert eben vor allem in der Öschenstraße, da darf kein Sauerstoff sein.
Wir gehen jetzt dann durch unsere sogenannte Belüftungsstation durch, da ist es sehr laut. Also wir werden sehr schnell durchgehen, vielleicht die Ohren zuhalten.
Und kann man das kontrollieren, wie viele Tage der Schlamm durchschnittlich in der Anlage bleibt?
Man rechnet es eigentlich. Ja. Ja. Also man hat da die Menge, sage ich mal, was man zurückschickt, die Menge, was da reinkommt und die Menge, was rauskommt, durch die kann ich ungefähr das Schlammalter rechnen. Zumindest einmal statistisch rechnen.
Und wie kann man das sagen? Wie alt
sind circa an die 20 Tage, sowas, also circa 3 Wochen. Das wäre, wo sie am besten arbeiten eigentlich. Zu jung sollten sie nicht sein, weil sie dann eben auch noch nicht wirklich, übertrieben gesagt, noch nicht wissen, was sie tun sollen, so in die Richtung.
Es gibt dann ein paar Spezialisten, die zum Beispiel für den Stickstoffabbau verantwortlich sind, ja, die dann auch erst auf der Kläranlage in ausreichender Zahl wachsen. Die sind auch sehr, das ist ein bisschen empfindlicher, ja, auch gegenüber niedrigen Temperaturen. Also solche Spezialisten, die sich erst auf der Kläranlage in größerer Zahl entwickeln, aber auch die kommen schon, wenn auch nur in sehr geringem Ausmaß, mit dem zu reinigenden Abwasser auf die Kläranlage.
Und das Wasser bleibt natürlich nicht diese 10 langen Tage da, sondern man spricht dann vom Schlammalter. Ja, und der Schlamm wird ja eben im Kreislauf geführt. Ja. Also nur das, was zu viel ist, wird eben abgezogen. Aber eben der Schlamm ist älter länger bei uns als das Wasser. Schlamm sind quasi die Mikroorganismen, die diese Schmutzstoffe aufgenommen haben. Ja? Also das sind quasi Lebewesen, die Bakterien. Ja? Also für Kinder erklären wir es immer so, das sind die Glockentierchen, Trompetentierchen, werden hungrig, ja? Kriegen Luft von uns, werden aktiv, pflanzen sich auch fort und fressen halt. Ja? Und irgendwann einmal sind sie so satt und der Bauch ist so groß, dass sie langsam zu Boden sinken. Ja? Das ist eben, das passiert dann in diesen Absetzbecken, wo sich das saubere Abwasser an der Oberfläche hält und der Schlamm, eben diese vollgefressenen Tierchen, nach unten sinken.
Okay, schauen wir da noch.
nicht erkennen, was das sein soll. In den meisten Fällen sind das Parapeiser. Naja, dadurch, dass da sehr viele Parapeiser noch im Wasser drinnen sind und die werden dann, bleiben dann dort hängen, wachsen an den unmöglichsten Stellen.
Das Medium Nährstoffe ohne Ende, Feuchtigkeit und eben diese Samen drinnen sind äußerst robust. Wir haben schon Gelegenheiten gehabt, wo halt irgendein Becken übergegangen ist, der Faulschleim ist und dann in diesem Rollschotter verschwunden, hat dann oberflächlich nichts gesehen und nach einigen Tagen oder Wochen, wenn man nicht genau hinschaut, hat plötzlich sind dann so hohe Tomatenstauden hier gestanden. Ne?
Der Paradeiserkern geht durch die Verdauung durch die Schlammlinie durch und keimt wieder. Also das ist,
ja. Interessant, ja, dass das so robust
ja,
ist.
Ganz, ja.
Weil das ein absolutes Nährmedium ist für diese Pflanzen. Ne? Und das ist auf Kläranlagen, wo Klärschlamm ist, werden Sie es überall finden. Ne?
Noch eine ganz andere Frage. Wachsen bei euch auch so viele Paradeiser?
Nein, vieles nicht, aber schon an den kuriosesten Orten, sage ich mal. Also überall, wo irgendwo einmal ein Klärschlamm hinkommen kann, kann es sein, dass was wächst. Und wir haben es teilweise auch schon auf die Dächer gehabt, dass da auf einmal so ein Staude gewachsen ist. Wie auch immer das da raufkommt, aber ich weiß, die Tomatenkerne sind sehr resistent eigentlich. Also die fangen dann irgendwann wieder zu wuchern an. Ja.
Ja, wahrscheinlich einfach auch schon auf dem natürlichen Weg in die Kläranlage.
Genau. Werden auch in der Verdauung nicht abgebaut, kommen auf die Kläranlage. Ja. Werden auch im Faultum, im Faulprozess eigentlich nicht wirklich aufgeknackt oder nicht abgebaut. Ja.
Ich habe schon scherzhalber gesagt, man könnte das eigentlich als Tomatensamen mit Substrat verkaufen.
Temperatur, Aufenthaltsdauer bzw. Schlammalter und Sauerstoff. Das sind die drei Schrauben, an denen man auf einer Kläranlage drehen kann, um die Bakterien möglichst munter und vor allem hungrig zu machen. Dazu Norbert Kreuzinger von der TU Wien.
Also unterm Strich, wenn man es wirklich auf die Basis herunterbricht, haben Sie nur eine Handvoll Möglichkeiten, was Sie tun können auf den Kläranlagen. Sie können den Bakterien Sauerstoff in unterschiedlicher Konzentration zur Verfügung stellen. Es ist natürlich so, dass die Bakterien auch eine gewisse Bandbreite haben. So wie der Mensch also vom Salatblattl bis zur Stelzen alles verwerten kann als evolutionärer Allesfresser, ist es auch bei den Bakterien, dass die jetzt nicht spezifisch nur ein Substrat brauchen, sondern mehr. Natürlich ist es so, dass gewissen Bakterien gewisse Dinge besser schmecken als andere. Das heißt, jeder stürzt sich einmal im Buffet auf seine Lieblingsspeise drauf, aber wenn es die eben nicht gibt, dann frisst er halt, naja, zur Not frisst der Teufel fliegen halt auch anderes. Ja. Und darum schauen wir, dass wir auf den Kläranlagen also eine recht breite Diversität haben, also mit vielen unterschiedlichen Bakterien, damit also möglichst viel von diesen Substanzen gefräst wird. Und zusätzlich hält man den auch eher auf Hungerstatus, damit sie auch wirklich alles fressen. Also zusätzlich tun wir die Bakterien nicht. Die sind an und für sich in der Umwelt vorhanden. Das Einzige, was wir machen, wir selektieren sie. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, welche Bedingungen brauchen sie. Wir haben zuerst vom Sauerstoff gesprochen. Ein weiterer Punkt ist die Vermehrungsrate, also wie schnell vermehren sich die, wie viel Zeit brauchen sie für die Vermehrung. Unsere Darmbakterien, die Kolibakterien, vermehren sich optimalerweise, wenn alles passt, alle 20 Minuten, wumms, wumms, wumms. Also es geht verdammt schnell. Auf den Kläranlagen sind wir im Mehrere-Tage-Bereich. Das heißt, das Bakterien, also weil wir ihnen wenig Futter geben, weil wir sie eben eher bei Hunger halten, brauchen sie 10, 14 Tage, je nach Temperatur auch, um sich einmal zu vermehren. Das heißt, und je länger wir den Bakterien Zeit geben, sich zu vermehren, desto mehr geben wir auch irgendwelchen Spezialisten die Möglichkeit, dass sie sich vermehren und dass sie im System drinnen bleiben, weil die in der Regel dann wirklich auf irgendwas ganz Schräges, auf irgendeine schräge Verbindung Fokus, also konzentriert sind. Das heißt, man kann über dieses sogenannte Schlammalter, wie lange so ein Bakterium quasi im System drinnen ist, bevor es also als Klärschlamm dann aus dem System herausgezogen wird. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Musik.
wenn wir von der biologischen Abwasserreinigung sprechen, dann sprechen wir ja von den biologischen Prozessen, die da passieren und wie die Organismen das Abwasser reinigen. Und da sprechen wir eben primär von dieser organischen Verschmutzung, von dem eben Zucker ist das einfachste Beispiel, irgendein Korrosionsinhibitor, den wir im Geschirrspül da drinnen haben, ist ein anderes Beispiel. Ja. Also das ist eine gesamte Bandbreite und das sind eben ein paar Millionen unterschiedliche Verbindungen. Und wir müssen jetzt die Organismen auf den Kläranlagen jetzt da irgendwie dazu überreden, dass sie dieses ganze Zeugs da gut finden und sich darüber hermachen, um daraus Energie zu gewinnen. Und da gibt es also ein paar Tricks, wie man das machen kann und wie man sie sanft oder weniger sanft dazu zwingt, dass sie Dinge fressen, die ihnen vielleicht nicht ganz so gut schmecken. Die Abwasserreinigung muss darauf achten, dass den Bakterien gut geht, dass möglichst vielen Bakterien möglichst gut geht, weil dann wird das Abwasser gut gereinigt.
Und finden auch noch beste Bedingungen vor.
Ja, mit dem Output nach finden sie sich ganz wohl daran. Adaptieren sich an die eine oder andere Linzer Spezialität, die uns da geschickt wird. Also das ist schon immer noch faszinierend und erstaunlich, was da die Biologie imstande ist zu leisten.
Ja.
Und es gibt dann immer wieder in der Wissenschaft neue Erkenntnisse über neue Stoffpfade, also wo man dann draufkommt, irgendwo gibt es also ein Viech, da hat irgendwer beobachtet, das macht ganz schräge Dinge. Und die Frage ist jetzt, wie können wir, wann das irgendwie diese Fähigkeit, dieser Prozess also für das Abwasser oder für die Reinigung interessant ist, wie können wir die technischen Prozesse eben auf der Kläranlage so gestalten, dass wir diesen komplett schrägen Organismen die Chance geben, dass sie sich dort vermehren.
Es gibt also SpezialistInnen, Bakterien und Mikroorganismen, die helfen, Stoffe abzubauen, von denen man gar nicht zu hoffen gewagt hätte, sie in einer biologischen Reinigung loszuwerden. Es geht sehr viel durch mechanische und biologische Reinigung, aber auch nicht alles kann vollständig aus dem Wasser bzw. dem überbleibenden Klärschlamm herausgeholt werden.
Chemie schreitet voran und die Fülle der chemischen Stoffe wird immer mehr. Ne? Das kommt mitunter von Punktquellen, von produzierenden Betrieben, aber auch aus der Fläche. Und da ist auch jeder von uns mit dabei. Jede Hautcreme, jede Zahnpaste, jedes Shampoo, jeder Hausanstrich, jede Farbe, auf irgendeine Art und Weise wird das ja mal im Wasser und mitunter auch im Abwasser landen. Und damit müssen halt unsere Anlagen umgehen. Für gewisse Stoffe sind wir ausgelegt, die biologisch einem Abbau zugänglich sind. Auch einige synthetische, gewisse Pharmazeutika kann man schon biologisch abbauen, aber nicht gesichert abbauen. Also dieser ganze Cocktail, der für uns als Menschen, als Zivilisation in Umlauf gesetzt wird, das ist schon etwas, was uns in die Zukunft hinein verstärkt beschäftigen wird.
Wir bauen ja auf den Kläranlagen so um die 98% der organischen Verschmutzung ab. Wir haben aber auch andere Substanzen drinnen. Das ist jetzt gerade ein Schwerpunkt auch in der Forschung. Medikamentenrückstände, Süßstoffe von Getränken, Korrosionsschutzmittel, die wir in Geschirrspültabs drinnen haben oder in Wäschewaschmitteln und so weiter, und die sind teilweise nicht abbaubar, also die marschieren 1:1 durch. Wir leben heute in einer chemischen Umwelt. Einige Substanzen davon werden diskutiert, Glyphosat und Hormone und so weiter, aber die anderen, 139.999.999 werden nicht diskutiert, und die haben wir natürlich in unterschiedlichen Konzentrationen auch im Abwasser. Wenn Sie sich vor Augen führen, wie eine Gesellschaft in der Steinzeit funktioniert, welche Elemente des Periodensystems wir damals verwendet haben, da haben wir einen Kohlenstoff, einen Stickstoff, einen Sauerstoff, einen Wasserstoff als die Hauptelemente verwendet. Das ist dann bei der Entwicklung der Hochkulturen hat sich das verändert, da ist dann auch noch Blei, Ferrore und so weiter dazukommen, Kupfer, die Edelmetalle, Waffenherstellung. Und wenn Sie sich heute anschauen, dann haben wir in einem Handy haben wir alle Elemente des Periodensystems mehr oder weniger drinnen. Und diese Dinge müssen abgebaut werden, also bergmännisch, irgendwo aus den Rohstoffen. Die können nicht zu 100% extrahiert werden aus den Rohstoffen, das heißt, das gelangt von einem Deposit quasi in die Umwelt, so wie man sagen, das Erdöl ist immobilisiert das CO2 im Prinzip und wird dann wieder in die Umwelt freigesetzt, wenn wir Öl verbrennen. So ähnlich haben wir es natürlich auch bei den mineralischen Rohstoffen, die liegen irgendwo im Erd, auch wenn sie Quecksilber oder irgendwelche anderen Substanzen giftig sind. Dort stören sie aber nicht. Das ist quasi ein Lager, was die Natur eingekapselt hat und werden verwendet, werden zwar zu quasi 95% oder zu welchem Prozentsatz auch immer aus dem Muttergestein rausgelöst, aber der Rest geht halt irgendwo dann in die Umwelt und dann werden diese Substanzen genutzt, überall, und kommen dann im Zuge der Nutzung dann wieder in die Umwelt. Also früher war es so, dass eher während der Produktion diese Freisetzung war, das haben wir noch immer in Indien, Antibiotika und so weiter. Bei uns ist es eher so, dass die Nutzung die Sachen in die Umwelt wieder bringt, also nicht die Produktion, sondern eher die Nutzung. Und das sind im Prinzip wir alle, und wir alle wissen es eigentlich nicht, dass wir das tun. Ne?
So wie der Tag quasi drüber rennt, jetzt dann eben mit den großen Rechten.
Den Klärschlamm als Ressource verstehen, anstatt als Abfall.
Das Abwasser wird eigentlich momentan, oder es gibt so ein bisschen Paradigmenwechsel, das Abwasser ist also keine Verschmutzung mehr, die wir entfernen müssen, reinigen müssen, sondern es ist eigentlich eine Ressourcenquelle, weil eben alles drinnen ist. Und jetzt schaut man, was kann man da rausholen, um es wieder in den Kreislauf zu führen. Das heißt, wie kann man das Abwasser quasi bergmännisch wiederverwenden und bestimmte Substanzen da rausholen. Phosphor ist ein gutes Beispiel. Das hat man früher schon immer gemacht, indem man den Klärschlamm, diese Bakterien, die da wachsen, auf die Felder gebracht hat und damit auch den Phosphor und den Stickstoff. Dadurch, dass wir also da viele andere Substanzen drinnen haben, die nicht ganz so toll sind für die Böden und die Pflanzen, ist es ziemlich in Verruf geraten, aber jetzt haben wir technische Möglichkeiten, dass man, gibt es mehrere Möglichkeiten, da den Phosphor in einer Qualität herausholt aus dem Abwasser, wie er auch in Kunstdünger drinnen ist.
Man kann Abwasser und Klärschlamm unterschiedlich sehen und denken. Man kann das als entsorgendes Gut betrachten. Man kann das als behandelndes Gut so betrachten. Es ist unsere Abwasserreinigung. Man kann es aber auch als Wertstoffstrom betrachten. Und da sind Wertstoffe drinnen. Und wie gesagt, ein ganz auffälliges eben dieser Energiegehalt, den wir zu einem sehr hohen Prozentsatz wirklich nutzen können über unsere Klärschlammbehandlung. Es sind allerdings im Klärschlamm selbst auch noch andere Wertstoffe mit drinnen. Oder Parameter, der immer mehr relevant wird, ist der Phosphor. Und wenn man jetzt weiß, dass bei einer nationalen Betrachtung, dass sehr viel des Phosphors, der national eingesetzt wird, sich am Ende des Tages im Klärschlamm wiederfindet, und wenn man weiß, dass Phosphor ein paar wesentliche Eigenschaften hat, es ist ein fossiles Element, das wächst nicht nach, es ist durch nichts substituierbar, das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, substituierbar im Energiestoffwechsel der Menschen, der Lebewesen wie auch der Pflanzen, und es kommt zu nahezu 100% von außerhalb der Europäischen Union. Also daher eine absolut kritische Ressource, und wenn man weiß, dass dieses Element zu einem sehr hohen Ausmaß sich im kommunalen Klärschlamm befindet, ist es nur naheliegend, dass man dort versucht, national und auch auf europäischer Ebene möglichst eine hohe Rückgewinnungsrate des Phosphors aus dem Klärschlamm zu machen. Und man hat lange Zeit Klärschlamm wirklich, und ist nach wie vor ein Wertstoff, der natürlich mit Hygienethemen und mit Schadstoffen überlagert ist. Aber wenn ich, und das ist in Österreich wirklich sehr weitgehend geschehen, eine gute Qualitätssicherung bei diesen Gewerbebetrieben mache, ich habe gesagt, wir haben 600 an der Zahl, dann kann ich den Schadstoffgehalt im Klärschlamm so weit reduzieren, dass es vertretbar ist, unter gewissen Rahmenbedingungen den direkt in die Landwirtschaft zu bringen. Wäre natürlich, wenn ich so einen kurzen Kreislauf habe, der schönere Weg. Weil ich muss den dann nur mehr entwässern und kann ihn direkt, inklusive aller anderen Stoffe, die wertvoll sind, die Organik, das Kalium, Schwefel ist wichtig, Stickstoff und Phosphor, kann ich dann direkt zur Verfügung stellen. Den Weg, den wir als große Kläranlage werden gehen müssen, das führt dazu, dass als einziger Wertstoff nur Phosphor überbleibt. Die Organik wird verbrannt, alle anderen Stoffe werden zum Teil auch oxidiert und ähnliches. Bei uns bleibt dann wirklich nur mehr Phosphor als Wertstoff über.
Von der Kläranlage Mödling kommt ein Teil des anfallenden Klärschlamms zu einem Kompostierbetrieb und ein anderer Teil kommt letztendlich direkt aufs Feld. Das ist der direkteste Weg, um den Phosphor, der in sehr hohem Maß im Klärschlamm enthalten ist, zu nützen.
Das ist auf den großen Anlagen schon jetzt nicht mehr möglich und Herbert Huber von der Kläranlage Mödling bezweifelt auch, dass dies in kleinen Anlagen zukunftsträchtig ist. Denn es sind zu viele anthropogene bzw. endokrine Stoffe in unserem Abwasser, wie er erklärt.
Also da müssten wir für die Entfernung von endokrinen Substanzen wäre natürlich ein zusätzlicher Reinigungsschritt erforderlich. Das Problem ist, dass das so große Moleküle sind, die in der Kürze der Aufenthaltszeit auf der Kläranlage biologisch nicht abbaubar sind. Das geht nicht. Ja? Das heißt, man müsste dann zum Beispiel Aktivkohlefilter, andere Substanzen, die diese Dinge adsorbieren, verwenden, ja, um endokrine Substanzen auch gezielt aus dem Abwasser rauszuholen.
Wie gesagt, da gibt es eine, sagen wir fast, der philosophischen Streit schon seit Anbeginn, was mache ich mit dem Klärschlamm? Gibt es schöne Aussagen, kann man das formulieren, ein 1% der Menge, 50% des Aufwandes und 100% der Sorgen. Das ist Klärschlamm für einen Kläranlagenbetreiber. Kleine Mengen, kostenmäßig in etwa die Hälfte. Und wenn ein Kläranlagenbetreiber ein Problem hat, dann prima, wohin mit dem Klärschlamm?
Vermutlich ist also, wie Norbert Kreuzinger ausgeführt hat, eine Rückgewinnung des Phosphors aus der Asche des zuvor verbrannten Klärschlamms der Weg, den die Branche letztendlich einschlagen wird. Den Klärschlamm als Ressource verstehen, anstatt als Abfall. Das ist nicht nur Aufgabe der Technik und des Ingenieurswesens, sondern auch eine gesellschaftliche.
Im Grunde genommen alles so Energiekreisläufe sind, wo man halt auch dann doch auch als Individuum zumindest ein bisschen was...
Ja, also mir kommt schon vor, dass sie schon wesentlich mehr darauf achten als wir davor, weil einfach doch ein bisschen im Hinterkopf hast, was passiert damit. Also ich sage, ein paar Sachen, ja, geht einfach nicht wirklich anders, aber ich sage, die Sachen, was leicht gehen oder was gehen, kommt mir schon vor, dass man da einfach ganz anders schaut drauf eigentlich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, meine Familie ist jetzt komplett anders geworden, die achten total drauf auch. Und das ist halt auch oft, dass viele einfach nicht richtig Bescheid wissen und sie es auch nicht so, wenn sie es haben, dann auch nicht so wahrnehmen oder interessiert.
Und deine Familie macht es jetzt anders, weil sie über dich wissen?
Ja. Ja, ja, ich habe sie des Öfteren ein bisschen zusammengeschissen und halt gesagt, dass es nicht so geht und dass man das ändern muss und seitdem funktioniert das dann los.
Wenn man das Kanalisationssystem herausheben würde, wenn man das Wasserversorgungssystem mit den ganzen Pumpwerken, wenn man das alles herausheben würde, dann wären das gewaltige Anlagen.
So
das
wie die Adern im Menschen, wenn man es an die Oberfläche und darüber hinausheben würde.
Ja. Das ist aber vergraben. Ja. Und selbst die Kläranlagen sind, weil halt das Wasser tief ankommt, werden die eher in die Tiefe gebaut. Und weil man schon mal in der Tiefe ist, sind dann auch die Pumpwerke, die wir da haben und brauchen für die Reinigung, sind auch wieder im Keller unten und nicht heraußen. Ja. Also es spielt sich da immer sehr viel im Untergrund ab und damit auch die Problematik, dass es gar nicht so wahrgenommen wird. Also der Wert, der dahinter steckt und die Wahrnehmung, die Bevölkerung hat, das steht in einem Missverhältnis. Ja.
Nicht arrogante Kollaborationen eingehen mit denen im Schlamm. Non-arrogant collaborations with all those in the muddle. Diesen Satz von Donna Haraway haben wir uns vorgesagt, als wir uns über Kläranlagen, Abwasser, Klärschlamm und den in ihnen lebenden Mikroorganismen und Bakterien informierten. Naja, Kollaboration ist ein großes Wort. Niemand hat die Mikroorganismen gefragt, ob sie für uns arbeiten möchten, und ihr Vorkommen in der Kläranlage als Arbeit zu bezeichnen, ist vielleicht schon eine allzu menschliche Perspektive auf das, was da im Schlamm vor sich geht. Aber darüber nachzudenken, was da im Kanaldeckel, im Waschbecken, im Klo verschwindet und auf wie viele nichtmenschliche AkteurInnen wir angewiesen sind, dennoch in der Donau und österreichischen Gewässern schwimmen zu können, ist vielleicht ein erster Schritt.
Als Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin, die sich für posthumanistische Naturkulturen interessieren, war es für Eva Seiler und mich natürlich auch großartig und zugegeben auch etwas überraschend, dass auch die Menschen, die diese hochtechnischen Anlagen betreuen und weiterentwickeln, immer wieder auf eines pochten. Es sind die Mikroorganismen, die hier die eigentliche Arbeit leisten.
Die Arbeit machen eigentlich Mikroorganismen, Bakterien. Wir haben das mal gemessen, wir haben ungefähr 18 Trillionen Lebewesen hier auf der Anlage. Ja, das ist, also man könnte sagen, Wiens größter Zoo.
Rund um die Uhr, 24 Stunden, 400 Tonnen, kein Streik, gar nichts, kein Urlaubsanspruch, gar nichts.
Es gibt so ein paar Zauberkünstler, die herumfahren und irgendwelche Spezialbakterien verkaufen wollen, die den Kläranlagenbetreiber angeblich alle Sorgen entledigen. Das ist aus Vernunftgründen schon zu hinterfragen, weil das ist natürlich was, was die gern hätten, dass man dauernd zusetzt. Und wenn diese Mikroorganismen wenn sie Nahrung vorfinden würden, ausreichend und gute Bedingungen, dann würden sie auf der Kläranlage selbst auch anwachsen, mit einmal animpfen.
Apropos MitarbeiterInnen. Es gibt sehr wenige Frauen im Kläranlagenbusiness. Die weibliche Stimme, die Sie in Innsbruck hörten, ist Chiara Köfler. Sie begann im Sommer 2019 bei der Kläranlage Innsbruck zu arbeiten, als wir gerade zu Besuch waren. Der geringe Frauenanteil lässt sich nicht allein damit erklären, dass vorwiegend technische Berufe auf einer Kläranlage gefragt sind, beziehungsweise auch welche, die durchaus körperlich anstrengend sind. Es hat auch, so vermuteten die meisten, als wir das zur Sprache brachten, mit einem gewissen Image an Grauslichkeit zu tun. Was eher paradox ist, weil viele traditionelle weiblich dominierte Berufe wie Betreuungsarbeit und Pflege sehr viel direkter mit Fäkalien zu tun haben als die Arbeit auf einer Kläranlage. Anders als von vielen vermutet, die uns eher mitleidig begegnet sind, als wir von unseren Kläranlagenausflügen erzählten, stinkt es auf einer Kläranlage kaum. Vor allem unser eigentlicher Star, der Klärschlamm, besteht ja schon vor allem aus Mikroorganismen und er stinkt quasi nicht.
Gut, dann schauen wir zum Klärschlamm. Reinigung. So schaut das gereinigte Abwasser aus, wenn es die Kläranlage verlässt.
Das ist das Endprodukt unserer Bemühungen, das gereinigte Abwasser. Und das geht eben in dieser Qualität, geht es dann in das Gewässer, in die Donau raus.
Also hier sind wir jetzt am Ende des Nachkehrbeckens. Mhm. Man sieht hier das saubere Wasser, den Unterschied Zulauf-Ablauf.
Mhm. Es geht dann eben
glasklar
hinten. Ja. Und bei dem silbernen Häuschen ganz rechts ist die Ablaufmessstation, da wird das ganze Abwasser nochmal beprobt, dass das auch wirklich dokumentiert wird, wie dann das saubere Wasser quasi die Kläranlage verlässt und geht dann eben unter der ehemaligen Mülldeponie quasi einen Kanal Richtung in abwärts, ungefähr einen Kilometer, anderthalb Kilometer in abwärts geht das dann in den Vorfluter.
Und wie ist da das Verhältnis? Die Inn führt eh so viel Wasser, dass das eigentlich kein Problem ist, oder?
Die Inn führt wesentlich mehr Wasser, ja. Also das ist eigentlich überhaupt kein Thema.
Sie riechen es hier. Diese Faultürme haben eine durchschnittliche Aufenthaltszeit von 30 Tagen. Also die Mikroorganismen, die hier drinnen arbeiten, die werden 30 Tage alt. Und der Überschuss, der wird permanent befüllt und der Überschuss läuft eben hier über. Und das ist das platschende Geräusch, das wir hier hören. Wir haben auch diesen leichten Geruch. Das ist quasi das Endprodukt auf unserer Schlammseite, der sogenannte ausgefaulte Klärschlamm. Riecht, ja, weiß nicht, wie er für Sie riecht. Aufs Brot würde ich es mir nicht schmieren, das ist klar, aber ist auch nicht so ekelerregend, dass ich sofort davon laufen würde. Ne?
Laufen Sie nicht davon, denken Sie über Abwasser nach, besuchen Sie Kläranlagen, besuchen Sie unsere Ausstellung. Das war Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute zum Klärschlamm. Anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, die am 22. Jänner 2020 in der Kunsthalle Exnergasse eröffnen wird. mit Arbeiten von Sophie Jenner, Heribert Friedl, Christina Gruber, Leon Höllhumer, Anastasia Jamoleva, Georg Oberlechner, Michelle Pagel, Lukas Posch, Thomas Scheuswoll und Saskia Tiniklin. Wir werden ebenso eine kleine Diskussionsveranstaltung machen, ein Symposium am 1.2.2020 um 16 Uhr. Und zur Finissage am 28. Februar um 18 Uhr wird es ein paar Performances geben. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Karl Wögerer, der die Öffentlichkeitsarbeit der EBS Wien macht, Peter Schweighofer und Thomas Gamperer von der Linz AG bzw. der Kläranlage Linz Asten, Harald Erber und Chiara Köfler, Betriebsleiter und Sacharbeiterin der Kläranlage Innsbruck, Herbert Huber, Betriebsleiter der Kläranlage Mödling und Günter Schamböck, Betriebsleiter der Kläranlage Himberg, sowie bei Norbert Kreuzinger, Professor an der Technischen Universität Wien, für die Unterstützung unseres Projekts mit ihrer Zeit und Expertise. Super Science Me gibt es wieder am 11. Februar. Und wir denken ein bisschen weiter nach über die menschliche Verschmutzung der nichtmenschlichen Umwelt und auch, wie man diese Verschmutzung aus einer anderen Perspektive denken kann. In diesem Fall, wie man sie feiern oder sogar huldigen kann. Am 12. Februar eröffnet die Ausstellung Toxic Temple im Angewandte Innovation Lab und wir können einen Tag vorab schon etwas über diese giftigen Gebetshäuser berichten. Bis dahin wünscht Julia Grillmeier einen guten Start in dieses Jahr und bis bald bei Super Science Me.